Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. So beginnt eine bekannte Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Aber schon Jahrhunderte, ja, Jahrtausende vor Wilhelm Busch gab es einen Mann, der gesagt hat, wehe, wehe, wehe. Und dieser Mann war Jesaja. Wir haben vorhin das Kapitel 5 seines Buches vorgelesen bekommen. Dieses Kapitel zerfällt eigentlich in 2 Teile, könnte man sagen. Der erste Teil, wir haben ihn schon gesehen, das ist dieses Lied vom Weinberg, wo Jesaja ein Lied anstimmt, ein Klagelied eigentlich oder ein Anklagelied, wo der Herr mit seinem Volk abrechnet und ihm das Gericht ankündigt. Er vergleicht Israel mit einem Weinberg, von dem er sich viel Frucht erwartet hatte, den er mit viel Mühe vorbereitet hatte, aber dann, als die Ernte kam, wuchs da nur stinkendes Zeug, Stinkfrucht, könnte man vielleicht sagen. Und im zweiten Teil dieses Kapitels, den wir gerade gelesen haben, zeigt uns Jesaja jetzt Details zu diesem Vorwurf. Er erklärt, was der Herr gerade an Juda auszusetzen hat. Und das wollen wir heute uns näher anschauen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr da wart, als wir die Kapitel 2 bis 4 von Jesaja studiert haben, da habe ich sehr gerungen mit der Struktur. Jeder Kommentator schlägt eine andere Struktur vor, aber hier ist das ganz anders. Hier springt einem die Struktur dieses Texts geradezu ins Auge. Es gibt 2 Ausdrücke, die hier das Ganze strukturieren. Zum ersten ist es dieses Wehe, das wir gehört haben, 6-mal sogar. Wehe, wehe, wehe. Ja? Und dann gibt es noch ein zweites Wort, das wichtig ist, nämlich darum. Das kommt insgesamt 4-mal vor, ihr seht es hier. Und das Ganze ist sehr kunstvoll angeordnet. Ja? Zuerst 2 Weherufe, dann 2-mal dieses Darum. Es ist ein dunkles Darum, denn hier geht es um die Strafe, die der Herr vorbereitet. Und dann noch einmal 4 Weherufe und noch einmal 2-mal dieses Darum. Wenn man das in Musik übersetzen würde, dann stelle ich mir dieses Wehe so vor wie so einen Posaunenklang. Und dieses Darum, dieses Dunkle, wie so einen Paukendonner. Ja, das wäre dann sowas wie da-da, da-da, bum-bum-bum-bum, da-da, 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 bum-bum-bum. Ich hoffe, ihr spürt was von dieser Dramatik, die hier da ist. Ja, Jesaja ist ein Meister des Worts und hier zeigt er uns sein ganzes Können in diesem kunstvollen und wuchtigen Gedicht. Aber wir wollen uns jetzt diese einzelnen Teile näher anschauen. Zuerst das erste Wehe. Ich habe es genannt, das Wehe den Gierigen. Ihr habt das gehört. Es geht an die Adresse derer, die Haus an Haus häufen und Feld an Feld, bis kein Platz mehr da ist, bis sie alles besitzen und alle anderen verdrängt haben. Wehe denen, sagt der Herr. Nun, wir kennen das auch, das gibt es bei uns auch. Ja? In München die Wohnungsspekulanten und niemand kann sich mehr eine Wohnung leisten. Ja, alle werden hinausgedrängt. Das gab es damals, aber damals war noch eine, möchte ich sagen, religiöse Komponente dabei. Denn ihr müsst wissen, dass in Israel das Land Teil des Bundes war zwischen Gott und seinem Volk. Das war ein Teil dessen, was der Herr eingebracht hat in diesen Bund. Er hat diesem Volk dieses Land geschenkt. Und jede Großfamilie hatte ein Stück Land und das durfte sie auch unter normalen Umständen nicht veräußern und es sollte auch immer wieder zu ihr zurückkommen. Nun, wir wissen nicht, ob das überhaupt jemals angewendet wurde, diese Gesetze, aber jedenfalls diese Leute sägen an diesem Bund. Ja, denn sie häufen alles für sich an und drängen alle anderen raus. Und damit ist natürlich auch dieser Bund in Frage gestellt. Und es klingt dann auch sofort an, dass es damit nicht gut enden wird. Der Herr kündigt an, diese Häuser, die sie aufgehäuft haben, die werden alle verkommen und ohne Bewohner sein. Und dann kommt eine Aussage, die für uns heute etwas schwer verständlich ist, weil wir diese ganzen Maße nicht mehr kennen. 10 Joch Weinberg sind wahrscheinlich, die ist ein Flächenmaß und soll uns zeigen, wie viele 10 Paare von Ochsen an einem Tag umpflügen konnten. Das ist also ein ganz schönes Stück Land, das wir hier haben. Und das wird ein Bad Wein liefern, das heißt ungefähr 40 Liter Wein. Ja, also so gut wie nichts. Und für ein Maß an Getreide wird man ein Zehntel davon ernten. Also eine völlige Katastrophe. Dieses Aufhäufen von Land und Häusern wird definitiv nichts bringen. Und dann kommen wir schon zum zweiten Wehe. Vielleicht noch ein Wort zum ersten. Warum machen diese Leute das? Warum häufen sie das alles auf? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin kein Psychologe, aber ich weiß, dass in manchen Fällen das aus der Angst kommt. Nämlich aus der Angst, dass einem einer Tage was fehlen könnte, dass einem schlecht gehen könnte. Und dann häuft man auf wie ein Eichhörnchen die Nüsse, ja, um dann in den schlechten Zeiten gut dazustehen. Das ist natürlich ein Ausdruck auch dessen, dass man auf seine eigene Kraft vertraut und nicht auf den Herrn. Hier sehen wir eine ganz andere Kategorie von Leuten. Ich habe sie die Lebemenschen genannt. Das sind die, die früh morgens schon aufstehen und nach dem Alkohol nachlaufen und am Abend sind sie auch noch betrunken und tagsüber vermutlich auch. Und dann ist Musik und Gelage, ja, Zither und Harfe, Handpauke und Flöte und Wein. Hier geht's hoch her, das sind Leute, die im Augenblick leben, die sich berauschen, die sich zudröhnen mit Musik. Ja. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen, denn sie sehen überhaupt nicht mehr, was um sie herum vorgeht und sie beachten das Werk des Herrn insbesondere nicht. Sie sehen nicht, was er da vorbereitet. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Serie von Konsequenzen. Hier klingt schon ein Thema an, das dann ganz massiv wird. Mein Volk muss in die Verbannung gehen und seine Edlen sind Hungerleider und die große Menge hat Durst. Ich glaube, hier klingt dieses erste Wehe nach, dieses Aufhäufen von Land und Feldern. Das bringt nichts, sie werden alle Hunger haben, diese Leute. Sie werden alle ihre Güter verlieren. Wenn das Volk in die Verbannung geht, dann nützt es ihnen nichts, wenn sie riesigen Landbesitz angehäuft haben. Wenn die Eroberer kommen, dann wird alles zerstört und niedergemacht. Und wie gesagt, die Ernten fallen auch weg. Das ist die erste Konsequenz. Und dann kommt die zweite und hier sehen wir wieder das ganze Ausmaß dieser Wortgewalt des Jesaja. Ich hoffe, ihr habt das gespürt, wie es hier, was hier für ein großartiges Bild uns geboten wird. Er beschreibt hier das Totenreich, aber in Gestalt eines, könnte man sagen, eines Ungeheuers mit einem riesigen Rachen, der es aufsperrt. Ja? Und diese berauschten Typen, die laufen da einfach in diesen Schlund hinein. Ja? Unter Musik und mit Lärm und Getöse und alles begeistert, der begeisterte Selbstmord gewissermaßen. Ja? Wir sehen hier den Tod, der kommt, nicht nur die Verbannung, sondern auch den Tod, der seinen Rachen weit aufsperrt. Und dann kommt ein Thema, das wir schon im ersten Kapitel von Jesaja gesehen haben, diese eigentlich eine Konstante bei den Propheten, die ankündigen, dass alles, was erhoben ist und hochmütig ist, gebeugt werden wird und der Herr wird darüber Gericht halten. Und am Ende, in Vers 17 sehen wir das, am Ende ist Zerstörung im Land. Diese ganzen Häuser sind zerstört, die Felder ebenso und alles, was übrig bleibt, sind Schafe und Ziegen, die in den Ruinen da ihre Weide suchen und der Wind, der durch die Trümmer pfeift. Aber dann geht es schon wieder weiter. Und jetzt kommt noch einmal eine Serie von 4 Weherufen. Noch lässt uns Jesaja nicht in Ruhe. Schauen wir uns an, was er jetzt wieder bringt. Da kommen zuerst die, die ich die Dreisten genannt habe. Hier haben wir ein etwas seltsames Bild. Jesaja beschreibt diese Menschen als Menschen, die die Schuld ziehen mit Seilen der Falschheit und die Sünde wie mit einem Wagenstrick. Ein Wagenstrick, das ist ein ganz besonders fester Riemen, der sicher nicht reißt. Und sie schleppen ihre Sünde dahinterher. Was soll das genau heißen? Ich vermute, man sollte hier Menschen verstehen, die ihre Sünde ganz offenkundig ausleben. Sie haben überhaupt keine Hemmungen, das sozusagen an den Tag zu legen. Sie schleppen diese Sünde hinter sich her vor aller Augen. Natürlich kann man dieses Bild auch so dann verstehen, dass sie irgendwo auch Sklaven ihrer Sünde werden, wie Jesus uns das ja auch gelehrt hat, dass wer immer sündigt, Sklave seiner Sünde wird. Aber hier, glaube ich, geht es eher um dieses Dreiste, um dieses ganz Offenkundige. Und wir sehen das dann auch im Vers 19, wo sie wahrscheinlich auf die Predigt des Jesaja antworten. Sie sagen zu ihm, da ist ja wieder der Prophet. Ja, du hast uns doch letztes Mal schon was vom Gericht erzählt. Wann kommt es denn endlich? Was ist denn los mit dem Herrn? Du hast doch gesagt, er wird uns strafen. Und da passiert aber nichts. Was ist denn los? Hat er vielleicht ein Nickerchen gemacht oder ist er unpässlich? Ja? Ihr seht schon, diese Leute machen sich lustig über den Herrn und über das angekündigte Gericht. Hier haben wir wirklich Dreistigkeit in ihrer äußersten Form. Das nächste Wehe gilt denen, die die Begriffe verdrehen. Ja, für die ist das Schlechte gut, das Gute schlecht, das Süße sauer und das Licht wird zu Finsternis. Ja. Alles löst sich auf bei denen, alles wird relativisiert. Ja. Du sagst, die Sünde, ja, aber man könnte das doch auch anders sehen. Ja. Eigentlich ist das sogar, was hat das eine gute Seite. Ja, in Wirklichkeit ist es eigentlich genau das, was man machen muss. Ja? Das, was du Sünde nennst, das ist doch eigentlich genau das Richtige. Und so weiter und so fort. Ihr seht, hier werden die Begriffe aufgelöst und in letzter Konsequenz auch natürlich die Autorität des Herrn. Denn wenn wir uns überlegen, woher eigentlich diese absoluten Werte kommen, woher kommt das, was richtig ist und was gut ist oder was falsch ist, in letzter Konsequenz kommt es von Gott. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch kein absolutes Gut oder Schlecht. Ja? Und in unserer materialistisch geprägten Welt sehen das die meisten gar nicht, dass das in letzter Konsequenz eigentlich dann das Ergebnis dieses Materialismus ist, dass sich alle Werte auflösen, dass es kein Gut und Schlecht gibt, sondern in letzter Konsequenz in dieser materialistischen Welt ist dann alles eigentlich faustrecht. Der Dschungel, der Größere frisst den Kleineren. Ja? Aber gut und richtig und falsch, das sind keine Kategorien. Ja? Und hier wird sozusagen auch die Autorität des Herrn indirekt in Frage gestellt. Dann gibt es ein Wehe für die Selbstgerechten. Ja, wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen. Das sind eben auch Leute, die sich selbst zum Maß aller Dinge machen. Die glauben, sie haben alles verstanden und die den Herrn nicht brauchen. Sie sind sich selbst genug. Ja, sie wissen genau, wie es sein muss. Und auch das ist Stinkfrucht für den Herrn. Und dann noch eine letzte Kategorie, das letzte Wehe gilt denen, die Helden sind beim Weintrinken und tüchtig beim Mischen von Cocktails. Diese Begriffe Held und tüchtig, das sind eigentlich Begriffe aus dem Militärischen. Und nachher im Vers 23 haben wir den Eindruck, wir haben es mit Richtern zu tun, ja, die das Böse rechtfertigen für ein Geschenk und den Gerechten die Gerechtigkeit absprechen. Also die Leute, die hier gemeint sind, sind vermutlich hohe Beamte in Juda, sei es im Militär, sei es in der Verwaltung und die diese Dinge für ihren eigenen Vorteil nutzen. Ja. Sie vergessen auf ihre eigentliche Aufgabe, sondern sie machen das, was ihnen gerade gefällt. Den einen ist eben dann der Alkohol und dergleichen das Wichtige, dem anderen die Geschenke und die Bestechung, aber ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen sie. Auch das, sagt der Herr, ist Stinkfrucht. Und dann kommen wir wieder zur zweiten Serie von Konsequenzen. Das erste Bild ist einfach ein Bild der Zerstörung. Ja. Diese Menschen werden verglichen mit einer Pflanze, deren Wurzeln vermodern, ja, und deren Blüten einfach davonfliegen, ja, wie Staub. Wir sind hier vielleicht noch etwas in diesem Bild vom Weinberg, diesen Pflanzen, die dann zerstört werden. Das könnte sein. Aber jedenfalls hier ein Bild der Auflösung und Zerstörung. Und dann kommt es noch einmal ganz dick in den letzten fünf Versen unseres Textes. Denn hier wird die Sprache des Jesaja wirklich apokalyptisch. Und ich hoffe, ihr habt was von der Intensität dieses Texts mitbekommen. Denn er sagt hier, der Herr wird ein Volk herbeirufen, wie einmal einen Hund herbeipfeift. Und die Zerstörung, die da entstehen wird, ist gewaltig. Die Leichen liegen auf den Straßen, aber sein Hand ist noch ausgestreckt. Und dann ruft er eben diese Armee ins Land. Ja. Und hier wird dann wirklich sehr, sehr intensiv dieses Gedicht. Ich hoffe, ihr habt das ein wenig gespürt. Er richtet ein Feldzeichen auf für die Nation aus der Ferne, pfeift ihr vom Ende der Erde und siehe, sie kommt eilends und schnell. Und hier bekommen wir wirklich diesen Eindruck, es geschieht jetzt, es kommt. Es gibt keinen Müden in ihr und keinen, der strauchelt, keinen schlummert oder schläft, bei keinem öffnet sich der Hüftschurz oder reißt der Sandalenriemen. Versteht ihr? Diese Armee hält nichts auf, nichts reißt, die Rüstungen sind bereit, die Waffen sind bereit, alles kommt, ja, die Pfeile sind geschärft, die Bögen sind gespannt, das macht man eigentlich erst im letzten Moment. Ja. Die Hufe ihrer Pferde sollen wie Kiesel sein und ihre Räder wie Sturmwind, die kommen, nichts hält die auf, kein Hufeisen, das bricht, sie kommen. Ja. Und Jesaja gibt uns hier ein Bild des Schreckens. Ja? Und wir sollten das auch spüren, wie schrecklich das ist, was da kommt. Was immer der Herr da schickt, es ist eine Katastrophe. Ja? Und diese Armee, das sind wie Junglöwen, sie packt die Beute und da gibt es kein Entrinnen mehr. Das kann ihr niemand mehr entreißen. Hier kommt Zerstörung. Der letzte Vers ist etwas dunkel in jeder Hinsicht, vielleicht auch etwas beschädigt, aber ich glaube, insgesamt versteht man schon, was hier kommt. Man blickt auf das Land und siehe Finsternis und tiefste Not. Ja. Es ist alles wie abgedunkelt. Es ist alles Finsternis. Tod, Zerstörung, Finsternis. Und damit endet unser Kapitel 5. Was sollen wir mit so einem Text anfangen? Ihr wisst, wenn ich mir diese Frage stelle, dann schaue ich gern großen Kollegen oder Vorgängern im Amt über die Schulter und schaue mir an, wie die das gemacht haben. Und das habe ich auch hier gemacht. Und ich werde euch ein bisschen erzählen, was ich gefunden habe. Ihr werdet dann verstehen, warum. Über Jesaja. Jesaja wird gar nicht so wenig gepredigt, aber eigentlich sind es immer dieselben Texte. Ja, da gibt es Jesaja 1 vielleicht, Jesaja 6, dann gibt es 12 und dann gibt es noch die Lieder vom Knecht und eine Handvoll Texte gibt es und die kommen sehr oft und die kennt ihr auch gut. Aber wenn man davon absieht, kennen wir Jesaja eigentlich relativ schlecht. Und so ein Text wie Jesaja 5, würde ich sagen, ist wirklich eher die Ausnahme als die Regel. Es gibt aber Ausnahmen. Und ich habe ein bisschen herumgesucht und bin dann auf eine Reihe von Predigten gestoßen, die ein großer Prediger, den ihr vielleicht kennt, gegeben hat. Dieser Mann war ein Waliser und ein Prediger mit einer bemerkenswerten Wirkung. Er hat in Großbritannien gepredigt, Dr. Martin Lloyd-Jones. Und Lloyd-Jones hat sich intensiv beschäftigt mit Jesaja 5 und hat ganze 9 Predigten über diesen Text gehalten. Ja? Und das wurde auch als Buch herausgegeben. Und das heißt A nation under wrath. Ja, also wörtlich übersetzt, eine Nation unter dem Zorn. Gemeint ist ein Volk, das dem Zorn Gottes ausgesetzt wird. Und Lloyd-Jones geht das Thema insofern an, dass er sagt, unsere Umstände sind die gleichen wie damals in Juda. Und deshalb kann er dann auch sozusagen diesen Text umlegen auf seine Zeit. Und er predigt dann sozusagen das, was Jesaja hier gegen Juda predigt, predigt er gegen das Großbritannien seiner Zeit, also Mitte der 60er Jahre. Und er hat dann auch Nachfolger gefunden, zum Beispiel Dick Lucas, den einige von euch vielleicht kennen, hat auch eine Predigtserie in diesem Sinn gemacht und die hat er genannt Ein Volk im Verfall. Und gemeint war damit auch wieder Großbritannien. Also wenn ich diesen beiden berühmten und von mir auch geschätzten Predigern folgen würde, dann müsst ihr euch heute jetzt eine Predigt gegen Deutschland des 21. Jahrhunderts halten und euch zeigen, wie sehr dieses Volk im Verfall begriffen ist und dass der Herr es richten wird und dass Gefahr im Verzug ist. Ich werde das nicht machen. Ich werde das nicht machen aus mindestens zwei Gründen. Der erste Grund ist, oder sagen wir so, ich bin mir nicht sicher, dass das wirklich der Kern unserer Botschaft ist und sein sollte. Dass unser Volk, unsere Zeit, unsere Kultur, unsere Zivilisation im Verfall ist, das kann schon sein. Aber dazu sind wir eigentlich gar nicht sehr gut platziert, um das zu beurteilen. Das sollen die Geschichtsforscher in ein paar Jahrhunderten sagen, ob unsere Zeit eine Zeit des Verfalls war oder nicht. Darüber kann ich mich nicht wirklich aussprechen. Und ich denke mir, unsere Botschaft sollte eigentlich eine andere sein. Und der zweite Punkt, und der ist für mich eigentlich noch wichtiger, ist, ich glaube, dass die Prämisse gar nicht unbedingt stimmt. Ich glaube nicht, dass unsere Zeit der von Jesaja wirklich entspricht. Ich glaube nicht, dass man die beiden ohne weiteres vergleichen kann. Natürlich gibt es viele Gemeinsamkeiten, und das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber wenn man sich nur auf die Gemeinsamkeiten konzentriert, vergisst man, dass es auch unheimlich viel Trennendes gibt. Wir leben einfach in einer ganz anderen Zeit. Und das fängt schon damit an, dass das Volk, an das sich Jesaja richtet, das ist das auserwählte Volk, das ist ein Volk, das eine unheimliche Bedeutung in der Heilsgeschichte hat. Keine moderne Nation dieser Welt hat eine nur vergleichbare Rolle in der Heilsgeschichte zu spielen wie das Juda damals. Das Heil kommt von den Juden, wie Jesus gesagt hat. Und hier spielte es sich ab, sozusagen. Was in Juda geschah, war wirklich von äußerster Wichtigkeit. Unsere Nationen sind dazu im Vergleich relativ unwichtig. Ja, wir leben in einer Zeit der Missionierung und der Evangelisierung und das ist auch wichtig, aber der nächste große Event in der Heilsgeschichte ist die Wiederkehr Jesu Christi und nichts anderes. Also ich persönlich folge diesem Ansatz nicht, dass man sagt, das ist das Gleiche. Ja? Und das kann man eins zu eins jetzt auf uns umlegen. Aber was kann man dann sagen über so einen Text? Wir müssen irgendeine Konstante finden. Ja? Wenn ihr nicht einverstanden seid, dass es die gleichen Umstände sind, dass man das einfach umlegen kann, irgendwie müssen wir eine Gemeinsamkeit finden, eine Konstante, die uns erlaubt, das zu transportieren. Man könnte natürlich sagen, ja, die Konstante ist die Sünde. Ja, damals, die in Juda, das waren Sünder, wir sind Sünder und sozusagen, wir können uns deren Sünde anschauen und auf uns vielleicht übertragen. Das Problem ist, dass die Sünde eine sehr modebewusste Dame ist. Die zieht nie zweimal dasselbe an. Die hüllt sich immer gerne neue Mäntelchen. Ja? Im Grunde ist sie schon immer dieselbe, aber sie präsentiert sich nie auf dieselbe Art und Weise. Also im alten Juda, wenn wir den Propheten zuhören zum Beispiel, war eine häufige Sünde, dass sich die Leute niedergeworfen haben vor irgendwelchen Götzenstatuen. Ja? Das macht heute niemand mehr. Man hätte sogar Schwierigkeiten, solche Statuen zu finden. Ja? Heute sitzen die Leute hinterm Computer und schauen sich Pornos an. Ja? Das haben die alten Judäer nicht gemacht. Ja? Warum? Na, weil sie nicht die Möglichkeit hatten. Wenn es Computer gegeben hätte, hätten die das sicher auch gemacht. Ja? Aber es war eben eine andere Zeit. Deshalb ist auch die Sünde sozusagen eigentlich nicht das richtige Maß, um wirklich als Konstante zu dienen. Und dann habe ich mir gesagt, eigentlich gibt es eine große Konstante, die uns vielleicht helfen kann. Die große Konstante ist der Herr. Denn der Herr ändert sich nicht. Und diese beiden Texte des Neuen Testaments bei Jakobus und im Hebräerbrief zeigen uns, dass das in Gott kein Wechsel ist. Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und für immer. Das ist die große Konstante. Der Herr ist die Konstante. Warum sage ich das? Weil das uns erlaubt, diese Texte für uns heute besser zu verstehen. Warum? Indem wir studieren, was genau dem Herrn damals aufgestoßen ist. Und wenn wir herausfinden, was im Kern das war, was ihn stört, was ihn anwidert, was er als Stinkfrucht bezeichnet, das können wir eins zu eins übertragen, weil er ist dasselbe. Das würde ihn auch heute noch anwidern. Und wenn wir den Kern dieser Sache auch nur im Keim bei uns finden, dann wissen wir, wir haben ein Problem. Ja, und damit müssen wir, das müssen wir loswerden. Ja. Ich möchte euch hier somit einen Schlüssel geben, diese alten Texte der Propheten zu lesen in einer nützlichen Art und Weise. Ja. Ihr könnt euch dann immer fragen, statt dass ihr seufzt und sagt, ach, schon wieder so ein Gerichtstext, schaut euch lieber an, auf was genau zielt der Herr? Ja. Was genau widert ihn an? Was genau wirft er denen vor? Was ist es im Grunde, um was es da geht? Und das können wir dann übertragen. Und das kann ich mich dann fragen, gibt es das bei mir? Ja? Aber das muss jeder von uns für sich machen natürlich. Das kann ich nicht für euch machen. Ja? Ich möchte jetzt versuchen, mit euch noch einmal schnell diese 6 W-Rufe durchzugehen, um euch zu zeigen, wie man das vielleicht angehen kann. Ja? Aber ich möchte euch einladen, das dann auch selbst für euch zu machen. Wenn euch eins dieser Themen irgendwie anspricht, dass ihr dann sagt, da muss ich vielleicht graben und schauen, ob da bei mir nicht was im Argen liegt. Es ist mit diesen Dingen wie mit den Geschwüren. Wenn man sie im Frühstadium erkennt und behandelt, dann ist das oft keine große Sache. Aber wenn man zu lange wartet und die Sünde sich installiert bei uns und dann ihre Metastasen überall hinschickt, dann wird es unendlich viel schwieriger, sie wieder loszuwerden. Also schauen wir uns noch einmal schnell diese 6 verschiedenen W-Rufe an. Was haben wir da gesehen? Der erste W-Ruf, das waren diese Raffer. Ja, diese Häuser und Felder aufraffen. So, ja. Die habe ich gesagt, für mich weist das in die Richtung dessen, der nicht mehr auf den Herrn vertraut. Der für sich selbst vorsorgen will. Der gegen alles gewappnet sein will und glaubt, wenn er möglichst viel aufrafft, dann kann er sozusagen dem zukünftigen Unheil entgehen. Die Frage, die wir uns hier stellen können, ist, wo suche ich meine Sicherheit? Ja. Worauf baue ich? Raffe ich auch Dinge auf, damit ich sage, das ist meine Altersvorsorge? Ja. Ja. Und wenn ich dann Leute sehe, die vor mir stehen und die dringende Bedürfnisse haben, dann bin ich dann noch großzügig? Ja. Oder sage ich, nein, das ist ja meine Sicherheit. Ja. Aber unsere Sicherheit ist im Herrn. Nirgendwo anders. Bin ich noch großzügig? Entwickle ich einen Lebensstil auf Kosten anderer? Das sind Fragen, die in diesem Zusammenhang, wie mir scheint, auftauchen. Gehen wir zum zweiten Weheruf. Der zweite Weheruf, das sind diese Leute, die im Hier und Jetzt leben, in ihrer Blase, die von früh bis spät betrunken sind, die sich Musik mit Musik zudröhnen, ja. Was widert da den Herrn an? Ich würde sagen, der Herr sucht nüchterne Menschen. Und zwar in jeder Hinsicht. Er will Menschen, die die Augen offen haben für die Welt, in der sie leben. Ja? Die sich nicht irgendwohin flüchten in irgendwelche Parallelwelten und irgendwie da mit Alkohol oder Drogen oder Videospielen oder was immer das sein kann, sich sozusagen die Sicht verstellen über die Welt, sondern die Augen aufmachen und die auch bereit sind, einzugreifen, wo Unrecht ist und entgegenzusteuern, wo diese Gesellschaft in eine falsche Richtung geht. Ja. Fliehe ich in solche Parallelwelten? Lebe ich nur mehr für mein Vergnügen, für mein Wohlbefinden? Das sind Fragen, die man sich hier stellen kann. Der dritte Weheruf geht an diese dreisten, zynischen Menschen. Ja. Nun, in dieser extremen Form, wahrscheinlich bei uns nicht so stark vertreten, die werden wahrscheinlich nicht hierher kommen, aber im Ansatz kann das auch bei uns, kann es das auch bei uns geben. Ja. Diese dreisten Menschen waren nicht immer so dreist. Ja. Ich habe euch schon gesagt, die Sünde fängt klein an. Ja. Und am Anfang merkt man es gar nicht. Ja. Man gleitet dann und irgendwann wird man dreister. Und das ist diese Verhärtung, die wir auch bei Pharao zum Beispiel sehen. Ja. Das ist so ein teuflischer Mechanismus, der uns dann immer weiter in die Sünde treibt. Ja. Und das fängt klein an. Die Frage, die wir uns hier stellen können, höre ich auf mein Gewissen? Ja. Hat mir mein Gewissen vor kurzem was gesagt, das solltest du nicht tun? Ja. Und ich lege es beiseite. Lasse ich den Zynismus in mir Fuß fassen. Ja? Diese Leute sagen, ja, wo kommt er denn endlich daher? Ja? Nun, in dieser dreisten Form sagen wir das vielleicht nicht, aber vielleicht denkt sich der eine oder andere auch von uns, ja, immer dieses Gerede vom Herrn, der wiederkommt. Ja. Ja? Erwarte ich überhaupt noch etwas? Lebe ich in einer Art und Weise, die diese Erwartung ausdrückt? Das nächste Wehe geht an die Wortverdreher, an diese Begriffsverdreher, die sagen, das Gute ist das Schlechte und das Schlechte ist gut, das Süße ist sauer. Und so. Ja, das ist etwas, was wir auch ganz massiv in unserer Welt sehen. Ja. Und das kann es auch bei uns geben, in unserem Herzen. Ich denke mir, wenn mir die Schrift zum Beispiel irgendwie stört, ja, ich würde gern was machen, aber da gibt's diesen Text, der sagt mir eigentlich, na, lieber Freund, nicht für dich. Und dann überlegt man sich, naja, vielleicht, das könnte man doch vielleicht auch anders auslegen. Und da gibt es doch diesen Professor da und dort, der hat sowieso gesagt, diesen Text, der ist, ja, kann man nicht so in dieser Form ernst nehmen und so. Und versteht, man relativisiert, man drückt sich herum und ja, und man rechtfertigt sich. Und im Ende ist dann das Gute schlecht und das Schlechte gut. Ich glaube, das kann es auch bei uns geben. In meinem Leben habe ich das schon gesehen. Und vielleicht könnt ihr es auch bei euch entdecken. Dann gibt es diese Selbstgerechtigkeit. Das ist das fünfte Wehe. Ja? Diese Leute, die sich selbst für weise halten. Ja? Auch das ist eine Gefahr, glaube ich, die uns erreichen kann. Ja? Und da muss ich mir schon die Frage stellen, bilde ich mir zu viel auf mich ein? Ja? Glaube ich, ich habe alles ganz genau verstanden? Ja? Bin ich noch offen für Kritik? Ja? Oder bin ich beratungsresistent? Ja. Gerade für Leute, die sich gern mit Theologie beschäftigen, finde ich, ist die Gefahr riesig, dass sie irgendwann glauben, sie haben alles genau verstanden. Ja? Sie sind die besten Berater vom Herrn. Und sie wissen, ihr System ist hundertprozentig. Ja? Und dann wird es gefährlich. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, zu sehen, dass alle unsere Konstruktionen notdürftig sind und dass wir immer wieder die Weisheit des Herrn brauchen und immer wieder alles auf den Prüfstand der Schrift legen müssen, wenn wir das vergessen, dann sind wir in großer Gefahr. Das letzte Wehe, das sind die Korrupten. Ja? Diese Richter oder hohen Beamten, die für ihren Vorteil alle möglichen Dinge in Kauf nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns vielleicht betreffen könnte. Ja. Wie halte ich es mit der Wahrheit? Ja. Wie halte ich es mit der Gerechtigkeit? Ist das etwas, wo ich unter Umständen bereit bin, Abstriche zu machen, wenn es mir von Vorteil ist? Oder wenn ich damit Nachteile verhindern kann? Ja. Auch das ist möglich. Ihr seht schon, wir haben hier einen Satz von Beispielen, sechs Beispiele, und vielleicht ist die Zahl sechs dieser Weherufe bei Jesaja auch symptomatisch dafür, dass diese Liste nicht erschöpfend ist. Das sind nicht sieben, sondern es sind sechs. Ja? Und die Propheten haben auch noch andere Dinge zu sagen. Mir geht es auch heute gar nicht so sehr um diese konkreten Beispiele. Ja? Mir geht es eigentlich mehr darum, dass ihr seht, wie ihr mit diesen prophetischen Texten sinnvoll umgehen könnt, um sie auf euer Leben sozusagen zu übertragen. Ja? Behaltet das im Gedächtnis, dass die große Konstante der Herr ist und dass es interessant ist zu sehen, was dem Herrn missfällt, an Juda, an Israel, ja? Weil ihm das auch heute noch missfallen würde und auch heute noch missfällt, wenn er es bei uns findet. Und da muss sich jeder dann selber prüfen, anhand dieser Texte, wo genau bei ihm vielleicht das Problem liegen könnte. Ich möchte abschließen mit einem Wort, das auch den Abschluss eines Briefes im Neuen Testament darstellt, nämlich den Abschluss des Judasbriefs. Judas schreibt Folgendes: Dem aber, der euch bewahren und untadelig und jubelnd in die Gegenwart seiner Herrlichkeit stellen kann, dem einzigen Gott und unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, ihm gehören Herrlichkeit und Erhabenheit, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.